Moin und herzlich willkommen zum Podcast der Arche-Jugend. Wir wünschen dir jetzt eine ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message.
Schönen guten Abend, ihr Lieben, schön euch zu sehen. Ich darf den Abschluss machen von der Predigtreihe durch die Psalmen. Wurde ja schon angeteasert, Psalm 150. Darum geht es heute. Ich glaube, ihr könnt sonst einfach mal das Ding schon mal mit mir aufschlagen, also den Psalm 150, den meine ich damit. Und der steht sonst hinten dran, sonst könnt ihr auch, wenn ihr gute Augen habt, gut hinter mir einfach gucken. Dieser Psalm, der schließt diese Bücher oder dieses große Liederbuch der Psalmen ab. Also Psalm 150, Finale. Und das ist ein würdiger Abschluss, denn dieser Psalm ist eine Aufforderung, Gott Lobpreis zu bringen. Also eigentlich ganz gut für das Thema Lobpreis heute, dass wir das mal miteinander besprechen. Und ich möchte jetzt mit euch mal diesen Psalm zusammen durchlesen. Ist nicht lang, nur 6 Verse. Psalm 150. Halleluja! Lobt Gott in seinem Heiligtum. Lobt ihn im Himmelsgewölbe, das seine große Macht zeigt. Lobt ihn für seine gewaltigen Taten. Lobt ihn, denn seine Größe ist unermesslich. Lobt ihn mit Hörnerschall, lobt ihn mit Harfen und Zither, lobt ihn mit Pauke und Reigentanz, lobt ihn mit Saiteninstrumenten und Flötenspiel, lobt ihn mit hellen tönenden Zimbeln, lobt ihn auch mit tief schallenden Zimbeln. Und dann nochmal zusammenfassend, alles, was atmet, lobe den Herrn. Der Psalmist fordert das Volk Israel, aber auch uns gleich 11-mal in diesem Psalm dazu auf, Lobpreis zu tun, Gott zu loben. Zudem ist dann, dem sehen wir auch nochmal, der Psalm eingerahmt in 2 Wörter, nämlich, oder in ein Wort, Halleluja, was auch nichts anderes heißt als Preis den Herrn. Dieser Psalm ist also, kann man fast sagen, so ein Vorzeigepsalm für Lobpreis. Er beinhaltet sehr viele Aspekte, die ausschlaggebend für den persönlichen Lobpreis, aber auch für den gemeinschaftlichen Lobpreis, also uns alle, wenn wir zusammen hier singen, viele Aspekte beinhaltet er. Und bevor wir jetzt so in diesen Psalm mal so einsteigen, möchte ich erstmal so eine kleine Definition von Lobpreis, was Lobpreis eigentlich ist, mal ein bisschen definieren. Dann können wir ein bisschen mehr damit anfangen. Und dafür möchte ich mal das Wort Lobpreis ein bisschen auseinanderzuppeln. Da ist es nämlich einmal das Wort loben drin und einmal preisen. Jemand zu loben bedeutet, jemanden für sein Tun und Handeln positiv zu beurteilen und dann das sichtbar auszudrücken. Also ich finde etwas positiv und drücke das sichtbar aus. Das ist jemanden zu loben. Preisen bedeutet, die Vorzüge einer Person oder eine Sache begeistert hervorzuheben und dann auch zu rühmen und zu loben. Die Kombination also aus beidem ist, was Lobpreis bedeutet. Lobpreis ist also eine Ausdrucksform. Eine Ausdrucksform für uns Christen, Gott gegenüber unsere Dankbarkeit, unser Lob, unsere Freude, unser Staunen zu zeigen, auszudrücken. Unsere Emotionen Gott gegenüber werden durch Lobpreis sichtbar. Und dazu habe ich nochmal ein Beispiel für Lobpreis so mitgebracht. Das ist immer ein Klassiker. Und ich als Fußballfan mache es trotzdem immer wieder, auch wenn es langsam langweilig wird mit diesen ganzen Fußballbildern immer hier vorne. Aber das zeigt eigentlich, was Lobpreis ungefähr ist. Erstmal so praktisch, was Lobpreis bedeutet. Dieses Jahr hatten wir eine EM und Spanien ist verdienterweise Europameister geworden und hat den Pokal geholt. Nach jeder EM wird meistens in der Hauptstadt dann so eine Riesenfete gefeiert, wie wir da dieses Busbild sehen. Ich weiß es nicht, ich habe irgendwelches Bild rausgesucht, aber das Busbild müsste aktuell sein. Und dort wird dann die Mannschaft in der Stadt zelebriert. Der Bus fährt durch die Stadt durch, die Leute jubeln den Spielern zu. Und wir sehen, wie Menschen in Ekstase verfallen. Sie applaudieren, sie singen, sie tanzen, weil sie sich freuen, dass die Spieler den Pokal nach Hause geholt haben. Die Fans sind voller Emotionen aufgrund des Sieges und drücken ihren Dank gegenüber den Spielern in Form von diesen ganzen Sachen, die ihr hinter mir seht, aus. Lobpreis in der Gemeinde, wie ich schon gerade gesagt habe, ist auch eine Ausdrucksform unserer Emotion Gott gegenüber. Wie die spanischen Fans den Spielern ihr Lob und ihre Freude zum Ausdruck bringen, tun wir dies im Lobpreis aktiv, indem wir nochmal Gott unsere Dankbarkeit, unser Lob, unsere Freude, unsere Anbetung sichtbar zum Ausdruck bringen. Wir heben Gott hervor und ehren ihn. Und um diesen Lobpreis geht es heute in diesem Psalm. Und der Psalm, das ist ganz nett gewesen in der Vorbereitung, gibt eine ganz coole Struktur sogar vor, woran wir uns jetzt ein bisschen ab, so dran runterhangeln. Die erste Frage nämlich, die der Psalmist beantwortet, ist, wo wir überhaupt Lobpreis machen sollten. Wo ist der Ort? Wo machen wir Lobpreis? Einfach, ne? Wo? Merkt euch das. Wo? Vers 1, vielleicht können wir wieder den Psalm ranschmeißen. Da heißt es, lobt Gott in seinem Heiligtum, lobt ihn im Himmelsgewölbe, das seine große Macht zeigt. Der Psalmist ruft dazu auf, überall im Himmel und auf der Erde Gott Lobpreis zu bringen. Was das bedeutet, ist, Lobpreis ist nicht ortsgebunden. Wir sollen Gott einerseits in seinem Heiligtum anbeten, womit damals der Tempel in Jerusalem gemeint ist, aber auch heute eigentlich auf die Gemeinde bezogen werden kann, also hier vor Ort. Jedoch auch im Himmelsgewölbe, was in anderen Übersetzungen auch als Ausdehnung seiner Macht beschrieben wird. Also da ist andere Übersetzungen sagen, Ausdehnung seiner Macht statt lobt ihn im Himmelsgewölbe. Was eigentlich bedeutet, dass seine Macht sich über die ganze Welt ausdehnt, was Schlussfolgerung daraus ist, wir können Gott oder sollen Gott überall anbeten, lobpreisen. Egal wo du bist, bring Gott dein Lobpreis, drücke Gott Dank aus. Du brauchst nicht in der Gemeinde zu sein, um Lobpreis zu machen. Das geht auch im Wohnzimmer, im Auto, sogar auf der Arbeit, da muss man natürlich ein bisschen weise mit umgehen. Nicht, dass du da plötzlich durch die Gänge da richtig anfängst rumzubrüllen, aber kannst du theoretisch auch einfach machen. Aber natürlich auch in besonderer Weise machen wir Lobpreis mit den Geschwistern hier im Gottesdienst am Samstag und vor allem natürlich auch am Sonntag. Zudem ist es auch wirklich sehr ermutigend zu sehen, dass auf der ganzen Welt Gott angebetet wird. Nicht nur in Deutschland wird Lobpreis gemacht, nicht nur in der Arche, sondern selbst, ich habe es selbst erfahren, letztes Jahr im November vor einem Jahr genau, war ich auf einer ganz kleinen Insel in der Karibik, auf Barbados, in einer kleinen Gemeinde und wurde Zeuge davon, dass Lobpreis nicht nur ortsgebunden irgendwie also sich auf einen Fleck auf der Erde bezieht, sondern selbst dort wurde Lobpreis gemacht. Psalm 22, Vers 4, da heißt es, du bist heilig, Gott, der du wohnst unter den Lobgesängen Israels. Lobpreis ist nicht ortsgebunden. Lass uns mal der zweiten Frage widmen, die der Psalm uns vorgibt. Nämlich, was ist der Grund für unseren Lobpreis? Oder auch die Frage, warum machen wir Lobpreis? Was ist der Auslöser? Können wir wieder in den Text schauen? Das ist dann der Vers 2. Lobt ihn, also lobt Gott, für seine gewaltigen Taten. Lobt ihn, denn seine Größe ist unermesslich, heißt es da. Der Grund für unseren Lobpreis ist also Gott selbst, wie wir hier sehen. Er ist es, der den Lobpreis in uns auslöst, an dem wir unseren Lobpreis dann auch im Gegenzug richten. Er ist der Ursprung, er ist das Ziel des Lobpreises. Und warum ist er der Ursprung? Weil er uns mehr als 10.000 Gründe gibt, ihn anzubeten, ihn zu lobpreisen. Es gibt ganz, ganz viele Gründe, warum wir Gott lobpreisen sollten. Und das wird auch in den heutigen Versen sehr deutlich, indem der Psalmist uns zwei Gründe für unseren Lobpreis nennt, nämlich erstens, wir sollen ihn loben für seine gewaltigen Taten, wie es in Vers 2 heißt. Und zweitens, wir sollen ihn loben für seine unermessliche Größe. Und das sind jetzt so Oberbegriffe, die sind jetzt so ein bisschen stehen für sich. Und lasst mich jetzt mal kurz ein bisschen tiefer mit euch reinschauen, was es bedeutet, dass Gott gewaltige Taten vollbringt oder vollbracht hat oder wie groß, wie unermesslich groß eigentlich Gott ist. Da gibt es Bibelstellen, die uns das nochmal ein bisschen näher bringen als jetzt dieser Psalm hier. Zum Beispiel ist Gott der Schöpfer dieser Welt, Offenbarung 4,13. Lasst einfach nur diese Verse mal auf euch wirken. Da heißt es, Herr, unser Gott, du bist würdig zu nehmen Preis und Ehre und Kraft, denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen waren sie und wurden sie geschaffen. Schau nur mal in die Natur, ich denke zurück an Lappach waren wir jetzt gewesen. Schau in diese Natur, die wir da gesehen haben bei der Sommerfreizeit. Schau dir die Unterwasserwelten an mit ihrer Vielfalt und den ganzen Lebewesen. Schau dir die Berge an, schau dir den Himmel an mit den Sternen und Planeten. Wenn du das wirklich mal auf dich wirken lässt, mal so richtig mal kurz anfängst zu genießen, dann müsstest du eigentlich in einen Lobpreis fallen. Das müsste in dir Lobpreis allein schon auslösen. Gott ist der Schöpfer dieser Welt. Dann wird Gottes Größe auch super beschrieben in der Bibel. Jesaja 40 und dann ab Vers 12 und dann die folgenden Verse. Ich möchte nur ein bisschen daraus vorlesen. Da heißt es nämlich, da wird die Frage gestellt, kann jemand die Wassermassen der Meere mit der hohlen Hand messen oder die Weite des Himmels mit der Handspanne bestimmen? Kann jemand die Erdmassen in Eimer abfüllen und die Berge wiegen und alle Hügel auf die Waagschale legen? Wer kann den Geist des Herrn fassen? Wer war sein Lehrer? Wer hat ihn beraten? Braucht Gott jemanden, bei dem er sich Rat holt? Einen, der ihn unterrichtet und ihm zeigt, was richtig ist? Musste Gott je eine neue Erkenntnis vermittelt werden? Mussten ihm die Augen geöffnet werden, was er zu tun hat? Denn in seinen Augen sind selbst ganze Völker nur wie ein Tropfen im Eimer, wie Stäubchen auf der Waage. Die Insel im Meer hebt er hoch, als wären es Sandkörner. Gemessen an ihm sind alle Völker wie nichts. Ihre Macht hat für ihn nicht das geringste Gewicht. Mit wem wollt ihr Gott vergleichen? Gibt es für ihn überhaupt ein passendes Bild? Wenn das nicht die Größe Gottes darstellt, dann weiß ich auch nicht. Lies die Verse nochmal irgendwann durch und du lass es sacken. Gott ist groß, unermesslich groß. Noch ein weiterer Punkt, Gott regiert. Psalm 136, 26, dank Gott, der im Himmel regiert. Dann ist er auch voller Liebe, was auch in uns Lobpreis auslösen sollte. Psalm 86, dann Verse 12 und dann ein bisschen weiter. Von ganzem Herzen will ich dir danken, Herr, heißt es dort. Mein Gott, für alle Zeit will ich deinen Namen preisen, denn deine Liebe ist zu mir unfassbar groß. Wir sehen Lobpreis in Kombination zur Liebe Gottes. Unfassbar groß ist seine Liebe und das löst Lobpreis aus. Ein weiterer Punkt ist, er ist ein Helfer und Retter. Psalm 9. Ich danke dem Herrn von ganzem Herzen und erzähle alle deine Wunder. Ich freue mich und bin fröhlich in dir und lobe deinen Namen, du Allerhöchster. Und dann, warum wird Gott gelobt? Ich lobe ihn, weil meine Feinde zurückweichen mussten, heißt es da. Gott ist ein Helfer und ein Retter in Not. Das zeigt sich zum Teil immer wieder auch hier im Leben, aber vor allem auch gerade am Kreuz. Zeigt sich, dass Jesus, dass unser Gott ein Retter und Helfer in Not ist. Denn er hat unseren größten Feind am Kreuz besiegt. Er hat unsere Sünde am Kreuz getragen und uns vor der ewigen Strafe in der Hölle gerettet, sodass wir ewiges Leben bei ihm haben werden. Und ich glaube, das wird niemals richtig unserem Kopf in diesem Leben hier reinpassen. Das ist unfassbar, was er dort am Kreuz für uns getan hat. Unfassbar. Und die Reaktion darauf, auf das, was er am Kreuz für uns getan hat, muss Lobpreis sein. Und so ein Lobpreis wird dann auch in der Bibel geschildert. Also eine Reaktion auf das, was Jesus am Kreuz getan hat. Darauf sehen wir sogar eine Reaktion, eine Lobpreisreaktion in der Bibel. Und das sehen wir zum Beispiel in der Offenbarung. Dort wird ein unfassbar schöner Lobpreis geschildert. Es wird geschildert wie eine Schar voll Engelwesen, aber vor allem eine unzählbare Schar an Menschen, die durch Jesus gerettet wurden, vor dem Thron Gottes stehen. Und diese Schar von Menschen, die gerettet worden sind durch das Opfer von Jesus, betet Jesus nun an. Und jetzt möchte ich mal diese Verse in Offenbarung 7, 9 bis 10 vorlesen. Da schildert Johannes: Jetzt sah ich eine riesige Menschenmenge, so groß, dass niemand sie zählen konnte. Die Menschen kamen aus allen Nationen, Stämmen und Völkern. Alle Sprachen der Welt waren zu hören. Sie standen vor dem Thron und vor dem Lamm, also vor Jesus. Alle Menschen hatten weiße Gewänder an und trugen Palmzweige in der Hand. Und mit lauter Stimme riefen sie: Heil und Rettung kommen allein von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und von dem Lamm. Und das ist ein kleiner Ausschnitt, wie es eines Tages sein wird, wenn wir im Himmel Jesus anbeten werden für das, was er für uns am Kreuz getan hat. Und es gibt noch viel, viel weitere Gründe. Wir begrenzen es mal bis jetzt hier. Die Gründe für Lobpreis, was Lobpreis in uns auslöst. Gott ist selbst der Grund. Gott ist selbst der Grund. Diese Wahrheiten über unseren Gott lassen uns nicht emotionslos zurück, sondern füllen unser Herz mit Staunen, mit Freude und Dankbarkeit, sodass wir ihn lobpreisen müssen. Denn Gott gibt uns viel mehr Grund, als die spanische Nationalmannschaft ihren Fans, ihn zu lobpreisen. Gott ist viel besser als ein EM-Pokal. Gott ist also der Ursprung unseres Lobpreises. Und das bedeutet für uns im Gegenzug, dass Lobpreis im Herzen anfängt. Unser Herz muss von Gott und den Wahrheiten der Bibel erfüllt sein, sodass aus einem durch Wahrheit erfüllten Herz Lobpreis entspringt. Wenn ich verstehe, wer Gott ist, das füllt mein Herz mit Freude und daraus resultiert ein Ausdruck der Freude. So heißt es im Psalm 138, Vers 1: Herr, von ganzem Herzen will ich dir danken. Dir und keinem anderen Gott will ich singen. Oder Psalm 38, von ganzem Herzen will ich dir danken, Herr, mein Gott, für alle Zeiten will ich deinen Namen preisen. Ein Lobpreis, der Gott im Zentrum hat, das gefällt ihm und das ehrt ihm. Auf die Form kommt es dabei weniger an. Denn am Ende ist eine einzelne Person mit einem aufrichtigen Herzen besser als eine professionelle Band, wo die Bandmitglieder eigentlich nur für sich selbst spielen und das Herz nicht wirklich bei Gott ist. Gott wird durch aufrichtigen Lobpreis geehrt, sodass er sich über den Lobpreis freut. Und wir müssen aufpassen, dass wir uns selbst nicht nur auf die Äußerlichkeiten fixieren, dass die Äußerlichkeiten wichtiger als der Inhalt werden im Lobpreis. Stell dir selbst diese Frage, was dir im Lobpreis immer wichtig ist oder vielleicht auch zu wichtig ist. Und gerade auch wir als Lobpreisteam, die vorne immer hier dienen, müssen sich besonders diese Frage stellen, gerade auch ich als Lobpreisleiter. Denn wenn wir nur aufs Äußere achten und davon unseren Lobpreis abhängig machen, dann besteht eigentlich kein Unterschied zwischen einem Gemeindelobpreis und einem weltlichen Konzert. Dann ehrt unser Lobpreis Gott nicht, weil er nicht der Grund für unseren Lobpreis ist. Dieser Lobpreis ist dann für Gott wie Lärm in seinen Ohren. So reagierte nämlich Gott auf den Lobpreis des Volkes Israels, als diese in Sünde lebten und ihn nicht im Mittelpunkt hatten. Und das Volk Israel, das vollzog dann trotzdem ihre Rituale, so optisch, so nach außen hin und machte Lobpreis. Und Gottes Reaktion auf diesen Lobpreis, auf diesen falschen Lobpreis, weil das Herz nicht dahinter steht, lesen wir in Amos 5,23, da sagt Gott: Tue nur hinweg von mir den Lärm deiner Lieder. Und dein Harfenspiel mag ich nicht hören. Gott möchte, dass er der Grund unseres Lobpreises ist und wir ihn von ganzem Herzen danken. Dass wir nichts anderes vor ihn stellen im Lobpreis. Und da möchte ich kurz einen Praxisbezug mal nehmen, auch für uns, dass wir mal ein bisschen erklären, was wir eigentlich hier oder worauf wir auch im Lobpreis hier in der Arche besonders auch achten. Wir achten zum Beispiel darauf, das hat auch Jan gemacht heute, dass wir am Anfang oder während der Lobpreiszeit uns mit den Gründen beschäftigen, warum wir nun gemeinsam singen. Da deswegen wird auch immer wieder mal ein Bibelvers oder ein Bibeltext vor der Lobpreiszeit mal gedroppt, dass wir mit diesem Vers in die Anbetungszeit gehen. Es ist auch für uns in der Arche sehr wichtig, dass die Inhalte der Lieder, die wir singen, natürlich auf Gott ausgerichtet sind. Dass in den Liedern Gottes Charakter und seine Taten wiedergespiegelt werden, damit wir vor Augen haben, wen und warum wir Lobpreis machen. Zum Teil gibt es Lieder, die nur so christlich angehaucht sind, die aber dann nur so auch verschieden, also ausgelegt werden können. Die sind dann vielleicht auch manchmal missverständlich ausgedrückt. Darauf achten wir natürlich auch, sodass die Gefahr besteht vielleicht, dass ein falsches Gottesbild entstehen könnte. Und deswegen wollen wir Lieder singen, wie zum Beispiel jetzt, was sind denn hier so Archischlager? Der Herr ist meine Rettung. Da ist der Text sauber. Nein, aber ihr wisst schon, Archelieder. So, nein, nicht Archelieder, das klingt jetzt auch doof. Lieder einfach, wo die Bibel einfach die biblischen Botschaften mit sich trägt. Das können auch verschiedene andere Bands sein. Versteht mich da jetzt nicht falsch. Ich sage jetzt hier Archelieder. Nein, es können verschiedene Bands sein, auch von Hillsong und Co. Zum Beispiel König aller Könige. So, jetzt habe ich mal mich schnell gerettet hier. Zudem nehmen wir daher aber auch Lieder von Bewegung und Bands, das kommt der Punkt doch nochmal mit rein, welche die gleichen Lehren vertreten wie wir und lassen eher Lieder von Bewegung weg, die falsche Lehren über unseren Gott vertreten. Und jetzt nenne ich mal Namen Bethel zum Beispiel. Hier sind zwar die Lieder häufig auch sehr gut und inhaltlich makellos, jedoch wollen wir uns als Gemeinde da distanzieren, da die Lehrinhalte der Gemeinde Irrlehren beinhalten und ein falsches Bild von unserem Gott darstellen. Es geht hierbei dann auch um die Außenwirkung, sich mit dieser Bewegung zu identifizieren. Im gemeinsamen Gesang, also in der Gemeinde, wollen wir verantwortungsvoll sein, indem wir bewusst gucken, dass wirklich Gott im Zentrum steht und nicht die Möglichkeit besteht, dass ein falsches Bild von ihm entsteht oder etwas anderes, als er plötzlich angebetet wird. Was jetzt aber hier ganz wichtig ist, das ist mir auch sehr wichtig, dass wir jetzt hieraus nicht schlussfolgern, dass das Ganze drumherum, also eine Band, Lichter und alles, was drumherum so ein bisschen schick das Ganze auch verpackt, dass das jetzt verbannt wird aus dem Gottesdienst. Dass es verbannt wird aus dem Gottesdienst, dass wir es verteufeln und als ungeistlich einstufen. Um Gott zu ehren, brauchen wir diese Dinge zwar nicht, aber wenn wir sie von Gott zur Verfügung gestellt bekommen, dann sollten wir doch gerade diese Dinge zu seiner Ehre einsetzen. Wir lesen zum Beispiel in 2. Chronik, dann Kapitel 5, Verse 12 bis 13 von einer ganz, ganz fetten Worship-Band. Wenn ihr nochmal reinguckt, dann sehen wir da eine Band. Oder auch heute im Psalm 150, da lesen wir von ganz vielen verschiedenen Instrumenten, die zur Ehre Gottes eingesetzt werden. Wir lesen zum Beispiel, auch gerade habe ich gerade gesagt, 2. Chronik von einer Band, die ihr Bestes auch zur Ehre Gottes gibt. Sie spielt sogar professionell zur Ehre Gottes und dann heißt es sogar in dieser Stelle, dass der Gesang dieser Band wie so schön ist, so bemüht ist, Gott die Ehre zu geben, dass es wie eine Stimme klingt. Müsst ihr euch mal vorstellen, ein Chor, der so gut singt, dass du denkst, da singt nur eine Stimme. Wunderschön, sie geben alles zur Ehre Gottes. Oder im Psalm 150, jetzt können wir doch nochmal so ein paar Bilder ranschmeißen, um das nochmal so vor Augen zu führen, was eigentlich im Psalm für Instrumente habe ich selbst gezeichnet, habe ich nicht, aber könnte fast so aussehen. Da werden verschiedenste Instrumente gelistet. Vielleicht können wir nochmal das andere Bild nochmal machen. Hörner sind am Start, Zimbeln, das sind so eine Art Becken, die seht ihr da im Hintergrund, so diese sehen aus wie Glocken. Was weiß ich da, Flöten war glaube ich noch damit drin. Also verschiedenste Instrumente, die gespielt werden. Und ich will auch mal sagen, manchmal dann denkt man so, in der Gemeinde muss man vielleicht dann lieber so ein bisschen so heiligere Geräuschkulisse, so ein bisschen sanfter alles. Ich glaube, ein Horn, wenn du da reinpustest, das kann nicht leise. Da kommt immer ein bisschen mehr Wumms raus. Und wir lesen auch in dem Psalm, dass wir laut oder dass laut die Zimbeln gescheppert werden, wie auch immer das dann klingt. Aber die geben Gas, die Dankbarkeit wollen sie mit Lob ausdrücken. Und mit Lautstärke. Sie wollen sichtbar werden lassen, wie sie sich an ihrem Gott freuen und setzen diese Instrumente zu Gottes Ehre ein. Wir sollen diese Mittel nutzen und zu Gottes Ehre einsetzen, und zwar so gut, wie es uns möglich ist. Nicht, dass wir im Schulorchester uns mehr Mühe geben als zur Ehre Gottes, nur weil wir Angst haben, dass unser Instrument den Lobpreis manipulieren könnte. Das wäre irgendwie komisch, ne? Hier mache ich halbherzig für Gottes, zu Gottes Ehre, und in der Schule gebe ich richtig Gas. Irgendwie, das macht keinen Sinn. Das soll nicht der Fall sein. Wir wollen und sollen als Lobpreiser zwar nicht professionell sein, das müssen wir nicht, aber wir wollen exzellent sein. Das bedeutet, dass wir unser Bestmöglichstes geben, damit die Gemeinde Gott die Ehre geben kann. Und vielleicht nochmal als Beispiel dazu, Instrumente unterstützen auch den Text, den wir singen. Die Wahrheiten der Bibel werden auch durch das musikalische Arrangement unterstützt. Lass mich ein Beispiel der Klassiker bringen. Wenn wir in Christus singen, also in Christus ist mein ganzer Halt, gerade in dieser Passage, wo es dann kommt, der Stein ist weg, das Grab ist leer, Jesus siegt, er ist der Herr. Was macht das Schlagzeug da? Was macht Jakob, Enrico und wie sie alle heißen, was machen die da? Sie steigern das Ding. Sie steigern, die ganze Band steigert und unterstützt mit der Musik die Wahrheiten, die wir gerade singen. Wir können mit Instrumenten dem Text quasi dienen. Also niemals Instrumente verteufeln. Das war die Frage des Warums. Und nun kommen wir zur Frage des Wies. Da bin ich jetzt auch schon gerade ein bisschen drauf eingegangen. Wie sollen wir Gott lobpreisen? Wie dürfen wir es tun? Lobpreis ist, wie gesagt, eine Ausdrucksform, die Gott Ehre geben soll. Und bevor ich jetzt auf den Psalm wieder eingehe, möchte ich allgemein sagen, dass unser Leben, unser Handeln auch Lobpreis ist. Unser Leben soll ein Lobpreis für Gott sein. Unsere Dankbarkeit und Freude soll sich in der Nachfolge ausdrücken. Wie machen wir also täglich Lobpreis allgemein? Indem wir für Gott leben. Epheser 1,12, da heißt es, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit leben, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. Wir sollen zum Lob Gottes Herrlichkeit sollen wir leben. Lobpreis ist ein Lebensstil. Aber der Psalm von heute betont in Verse 3 bis 5 explizit das Musizieren. Also das, was wir jeden Sonntag, Samstag und so weiter machen. Gucken wir mal rein zusammen wieder in den Vers oder in die Verse. Vers 3. Lobt ihn mit Posaunen, lobt ihn mit Harfe und Laute. Lobt ihn, ich glaube, ich habe jetzt eine andere Übersetzung hier. Lobt ihn mit Tamburin und Tanz, lobt ihn mit Saitenspiel und Flötenklang, lobt ihn mit Zimbelschall, lobt ihn mit Paukenschlag. Lobpreis ist, wie gesagt, eine Ausdrucksform. Das bedeutet, Lobpreis hilft uns, Emotionen auszudrücken. Und das ist ein ganz großer Aspekt, weshalb wir Gott für die Möglichkeit, Lobpreis machen zu dürfen, danken sollten. Wir sollten Gott danken, dass er uns die Möglichkeit schenkt, dass wir unsere Emotionen ihm gegenüber ausdrücken dürfen. Denn wir sind emotional geschaffen worden. Wir haben Gefühle, wir empfinden Freude, wir empfinden Dankbarkeit, wir empfinden Ehrfurcht, wir empfinden Liebe und so weiter und so fort. Wir haben Emotionen. Und wisst ihr, woran das liegt? Woran liegt es, dass wir Emotionen haben? Es liegt daran, weil wir in Gottes Ebenbild geschaffen wurden. Gott hat auch Emotionen. Auch er freut sich. Auch er liebt. Er ist begeistert. Er ist berührt. Er trauert mit. Er leidet mit. Und so weiter. Gott hat Emotionen. Und weil wir so geschaffen sind, ist es ein Geschenk, dass wir diese Emotionen ausdrücken dürfen. Es wäre doch furchtbar, wenn wir Gefühle und Emotionen immer nur für uns behalten müssten. Stell dir mal vor, du bist verheiratet, liebst deinen Ehepartner, aber hast keine Möglichkeit, diese Liebe auszudrücken. Du willst deiner Frau zeigen, wie sehr du sie liebst, indem du ihr Komplimente, Geschenke oder so machst oder einen Kuss gibst. Aber du kannst es nicht. Wenn ich nicht lachen könnte, ich glaube, ich würde platzen. Stell dir mal vor, vielleicht auch noch mal zum Beispiel am Anfang zu den spanischen Fans zu gehen. Stell dir mal vor, die spanischen Fans stehen trotz des EM-Sieges reglos herum. Der ganze Platz, wo der Empfang der spanischen Nationalmannschaft ist, ist gefüllt mit Menschen. Aber die Leute stehen da einfach nur rum wie Stangen, ohne Emotion. Kein Applaus, kein Lachen, kein Jubel, kein Gesang. Obwohl sie innerlich Freude verspüren, die Mannschaft würde es nicht merken. Das wäre doch unvorstellbar und ist Gott sei Dank nicht der Fall. Gott schenkt uns in seiner Gnade die Möglichkeit, ihm unsere Emotionen auszudrücken. Wir dürfen das ausdrücken, wovon unser Herz voll ist. Und dass wir das dürfen, die größte Bestätigung, das gibt uns auch selbst wieder die Bibel, nämlich in Zephania 3,17. Gott selbst zeigt Emotionen. Gott selbst drückt Emotionen aus. Er freut sich nicht nur irgendwie innerlich und behält es für sich, sondern er zeigt seine Freude. Er zeigt seine Freude an seinem geretteten Volk. Zephania 3,17, da heißt es, der Herr, euer Gott, ist in eurer Mitte. Was für ein starker Retter ist er. Von ganzem Herzen freut er sich über euch. Weil er euch liebt, redet er nicht länger über eure Schuld. Und dann kommt der Ausdruck dieser Freude. Ja, er jubelt, wenn er an euch denkt. Er jubelt, wenn er an euch denkt. Muss ich mal vorstellen, Gott freut sich so sehr. Er ist emotional so geladen über seine errettete Schar, dass er diese Freude an seinen Kindern in einem Jubelschrei ausdrückt. Merkst du noch was? Gott freut sich über dich und er drückt es aus. Ich will nicht wissen, wie laut das sein muss, wenn Gott jubelt. Oder ich will es wissen, doch ich will es wissen. Wie schön muss dieser Klang sein, wenn Gott über dich jubelt. Wenn sogar Gott seine Freude über sein Erlösungswerk mit Jubel ausdrückt, wie viel mehr sollten wir es tun? Ich möchte uns alle herausfordern, dass wir uns frei fühlen und ganz sichtbar Jesus anbeten und die Möglichkeit unseres Lobpreises nicht verschwenden. Denn anders als andere Religionen dürfen wir Christen singen. Das hat mich sehr angesprochen bei der Eckstein-Konferenz. Keine andere Religion singt wie wir Christen. Wo Christen sind, wird gesungen. Wo Christen sind, werden Emotionen ausgedrückt. Während bei anderen Religionen nur statisch Rituale abgeliefert werden. Und deswegen werden wir in Versen 3 bis 5 aufgefordert, zu musizieren und das Lob Gott auszudrücken. Lobt ihn mit Hörnerschall, habe ich gerade schon vorgelesen. Lobt ihn mit Harfe und Zither. Lobt ihn mit Pauke und Reigentanz. Lobt ihn mit Saiteninstrumenten und Flötenspiel. Lobt ihn mit helltönenden Zimbeln. Lobt ihn auch mit tiefschallenden Zimbeln. Aber die Bibel hat noch viele andere Arten des Ausdrucks. Wir haben auch noch mal so eine kleine Folie dran. Da könnt ihr mal so ein paar Bibelstellen sehen. Wie wird Lobpreis biblisch ausgedrückt? Singen. Jauchzen, jubeln, hatten wir gerade schon in Zephania. Wir dürfen in die Hände klatschen. Instrumente dürfen wir spielen, wie im Psalm 150. Wir dürfen die Hände heben zur Ehre Gottes. Wir dürfen niederknien. Wir dürfen tanzen, springen, hüpfen. Wir dürfen vor Gott liegen. Wir dürfen stehen einfach. Wir dürfen still sein. Und wir dürfen sprechen. Und ich glaube, da gibt es bestimmt noch ein paar mehr, aber das sind mal so ein paar Basics. Das ist das, was die Bibel uns als Ausdrucksformen präsentiert, damit wir unsere Dankbarkeit, unseren Lobpreis Gott gegenüber ausdrücken. All diese Dinge helfen uns, unsere Emotionen auszudrücken. Und weil wir unter anderem auch beziehungsweise besonders im Lobpreis mit Liedern und Musik unsere Emotionen ausdrücken, komme ich jetzt wieder mal zu so ein paar praktischen Punkten. Sollten zum Beispiel auch Lobpreislieder in der Gemeinde nicht nur ein stupides Runtersingen von Liedern sein? also nur ein Runtersingen von Eigenschaften Gottes, so ganz aus der Text, und dann singen wir mal so wie so eine Formel etwas runter. Nein, textlich sollten auch die Lieder eine Reaktion beinhalten, wie zum Beispiel: Ich preise dich, Gott. Ich brauche dich, ich liebe dich. Da gibt es dann Lieder zum Beispiel wie auch: Ich alles lege ich ab, singen wir in der Arche. Ich lege alles ab, ich reagiere bei Jesus. Oder The Stand, I stand with arms high, ne? Und gebeugtem Herzen. Also ich stehe vor Gott mit erhobenen Händen, ich drücke aus meine Dankbarkeit Gott gegenüber. Und zudem sollte auch darauf geachtet werden, dass Lieder melodisch geeignet sind. Dass mit einem Lied wirklich gut auf Gott reagiert werden kann und die Emotionen ausgedrückt werden können, denn Melodien drücken Emotionen aus. Es gibt zum Beispiel Dur-Töne oder Moll-Töne. Moll ist immer eher traurig, sagt man doch immer so, und Dur ist immer ein bisschen fröhlicher. Gesamt spielt dabei auch oft der Aufbau eines Liedes eine Rolle. Es ist keineswegs nur vom Inhalt abhängig, ein gutes Lied. Nur weil der Inhalt eines Liedes gut ist, bedeutet es noch lange nicht, dass das Lied auch gut ist. Also, was bringt es, wie gesagt, wenn wir irgendwie ein Lied singen und die Melodie ist total sperrig, dann ja, bringt es auch nichts. Es muss beides schon auch stimmen. Es muss Emotionen irgendwie ausdrücken können. Es muss dafür dienen. Jetzt habe ich sehr viel von Emotionen gesprochen. Jetzt soll aber nicht die Auffassung kommen, dass ohne positive Emotionen der Lobpreis gemieden werden sollte. Denn manchmal fühlen wir uns durch Umstände und Trägheit, fühlen uns nicht nach Lobpreis. Wir fühlen keine Freude und Dankbarkeit Gott gegenüber. Und vielleicht bist du sogar gerade hier und du spürst keine Freude Gott gegenüber. Dir ist nicht nach Lobpreis. Aber genau das soll dich nicht am Lobpreis hindern, sondern es soll dich eher zum Lobpreis hinführen. Denn Lobpreis dient uns, an Gott erinnert zu werden. Das sehen wir auch im Psalm 150. Der Psalmist, habe ich schon am Anfang gesagt, erinnert uns gleich 11 Mal daran in diesem Psalm, nicht zu vergessen, Gott zu loben. Der klassischste Psalm dafür, dass wir erinnert werden durch Lobpreis, Psalm 103, Vers 2, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Wir neigen alle sehr, sehr schnell dazu, durch Umstände zu vergessen, wer unser Gott ist und was er für uns getan hat. Wir lassen uns sehr schnell runterziehen. Aber gerade da fordert uns die Bibel auf, mit Lobpreis gegen anzusteuern. Und das durfte ich auch persönlich sehr, sehr häufig in meinem Leben schon feststellen. Wenn es mir nicht gut ging, wenn ich ein richtiges Down hatte, eine Tiefphase hatte, dann durfte ich vor allem auch durch Lieder oder durch Lobpreiszeiten in der Gemeinde daran erinnert werden, was für einen großartigen Gott ich doch habe, trotz der Herausforderung. Und dass ich trotz der Herausforderung immer einen Grund habe, Lobpreis zu machen. Lobpreis hilft, nicht auf Umstände zu blicken, sondern auf Gott zu blicken, der größer ist als der Umstand. Und das zeigt auch eine gute Geschichte aus Apostelgeschichte, die Geschichte von Paulus und Silas, die gefangen genommen werden, weil sie evangelisiert haben. Sie werden geschlagen aufgrund des Glaubens und werden eingesperrt. Sie sind eingesperrt im Knast. Und was tun sie? Eigentlich ist ihnen höchstwahrscheinlich nicht eigentlich nach Lobpreis, optisch gesehen. Sie wurden geschlagen, haben Schmerzen und sind in irgendeinem Loch drin. Doch dann lesen wir plötzlich, dass sie anfangen zu singen, Gott zu lobpreisen. Sie fingen an zu singen und am Ende kam sogar durch diesen Lobpreis der Kerkermeister zum Glauben. Lobpreis ist nicht emotionsabhängig oder umstandsabhängig. Das bedeutet also auch für uns, dass wir nicht immer positive Emotionen haben müssen, um Lobpreis zu machen. Denn Lobpreis erinnert dich an deinen Gott. Lobpreis hilft uns nicht zu vergessen. Und jetzt komme ich zum Schluss, zum letzten Aspekt, den der Psalm uns vorgibt. Oder die Frage, die letzte Frage an den Psalm über das Thema Lobpreis. Wer, ist eigentlich schon ganz lange beantwortet worden, aber wer soll denn Gott lobpreisen? An wen wendet sich der Psalmist und fordert ihn zum Lobpreis auf? Vers 6 des heutigen Textes. Da heißt es, alles, was atmet, lobe den Herrn. Halleluja. Das ist ein Aufruf an Gottes Volk. Ein Aufruf an Gottes Volk, Israel damals und heute zu uns Christen. Aber sogar, wie wir in Vers 6 sehen, ein Aufruf an die gesamte Schöpfung. Alles, was atmet, lobe den Herrn. Die gesamte Weltbevölkerung lobe den Herrn. Dazu sind wir alle geschaffen worden. Jeder Mensch wurde zum Lobpreis Gottes geschaffen. Das T-Shirt hat mein Papa heute gezeigt. Created to worship. Das ist die Aussage. Wir sind geschaffen, um Gott anzubeten und ihm Lobpreis zu bringen. Und das bedeutet für uns praktisch hier in der Gemeinde, für unseren Lobpreis, können wir auch eine Sache auf jeden Fall mitnehmen. Wir sind alle aufgefordert, Gott anzubeten. Du erfüllst deinen Zweck, wenn du Lobpreis machst. Und zudem ist Lobpreis auch eine Gemeinschaftssache. Es ist nicht nur ausschließlich eine Sache zwischen dir und Gott, denn der Psalmist nochmal ruft alle dazu auf, Lobpreis zu machen. Wir als Volk Gottes machen gemeinsam Lobpreis. Wir ermutigen uns gegenseitig, Gott anzubeten. Das bedeutet, dass alle mitmachen sollten. Keiner sollte sich im Lobpreis unwohl fühlen oder Hemmung haben, Gott von Herzen anzubeten. Wenn das der Fall ist, nicht gut. Wir sollten keine Hemmung haben. Das bedeutet, dass du eine Verantwortung im Lobpreis hast, auch wenn du selbst nicht vorne auf der Bühne stehst. Du solltest selbst Lobpreis vorleben und nicht anteilslos im Lobpreis rumstehen und die Leute beobachten oder vielleicht sogar über sie urteilen. Ich selbst merke auch mal wieder, ich bin sehr ermutigt, wenn ich gerade bei Freizeiten in der Masse stehe und merke, wie meine Geschwister Gott voller Leidenschaft anbeten. Das treibt mich selbst in den Lobpreis. Das ist eine Wahnsinnsgemeinschaftssache. Und weil Lobpreis in der Gemeinde eine Gemeinschaftssache ist, möchte ich auch hier diese Frage des Stiles auch thematisieren, weil das häufig die Gemeinschaft auseinandertreiben möchte. Stil, gerade bei Lobpreis. Häufig streiten wir uns über den Stil. Bei Stil und Geschmack, das spielt eine große Rolle, in welchem gesellschaftlichen Kontext, in welcher Kultur und auch in welcher Generation man aufgewachsen ist. Auf Jamaika oder Barbados herrscht ein ganz anderer Musikstil, nämlich Reggae oder so gospelig eher, als in Deutschland, wo eher Pop gefeiert wird. Meine Oma mag eine ganz andere Musik als ich. Ich würde mich wundern, wenn sie plötzlich irgendwie Rap hören würde. Also, würde ich auch lustig finden, aber ich glaube, nein. Sie ist in einem anderen Kontext aufgewachsen. Sie mag lieber, weiß ich jetzt gerade gar nicht, aber irgendwas anderes mag sie, glaube ich. Zur Zeit Martin Luthers hat man einen anderen Stil verfolgt als heute. Weshalb zum Beispiel die typischen Kirchenlieder so klingen, wie sie klingen. So haben zum Beispiel Luther und auch andere Zeitgenossen die Melodien der Gesellschaft kopiert und auf diesen Melodien Texte raufgedichtet, christliche Texte. Ich glaube, ein feste Burg ist unser Gott, ist eigentlich die Melodie von einem Kneipensong. Und Luther nimmt dieses Lied, nimmt diese Melodie und packt darauf einen christlichen Text und alle singen. Bis heute ist es ein Kirchenlied, weiß nur keiner. Es ist eigentlich vielleicht damals sogar, nicht vielleicht, es wurde damals diese Melodie genutzt, wo sich vielleicht Leute sogar die Birne weggekippt haben. Nur mal so als good to know, weil häufig auch gerade diese alten Songs so als sehr heilig abgestempelt werden. Auch die Psalmen sind davon geprägt, indem wahrscheinlich David und auch andere Schreiber Melodien von in der Gesellschaft bekannten Liedern verwendet hat. Da habe ich einen Vers noch dabei, das sieht man zum Beispiel im Psalm 22, Vers 1. Da heißt es, ein Psalm David vorzusingen nach der Weise die Hirschkuh der Morgenröte. Das heißt, was für ein Titel, dass David einen Song gedichtet hat und die Melodie von Die Hirschkuh der Morgenröte genutzt hat. Genau, das kann jetzt dann auch wieder weg, das mit der Hirschkuh. Das bedeutet, dass wir bei der Liederwahl darauf achten müssen. Also genauso ist es auch bei uns Songwritern in der heutigen Zeit. Wir sind geprägt, das wollte ich noch sagen, wir sind geprägt von der Kultur, in der wir sind. Also das war damals der Fall, das ist in der Bibel der Fall und sogar heute der Fall. Das heißt, die Lieder von heute sind nicht gleich unheiliger. Gut, Inhalt, da ist immer noch die Frage, aber jetzt so vom Stil her, darauf kommt es eigentlich dann auch nicht so wirklich an, wenn man sich mal das so ein bisschen vor Augen führt. Es bedeutet aber, dass wir bei der Liederwahl darauf achten müssen, Kompromisse einzugehen, sodass die gesamte Gemeinde auch vom Stil abgeholt wird. Das wird dann leider so sein, dass keiner hundertprozentig zufrieden sein wird, jedoch nicht alle werden dann außen vor gelassen. Und am Ende ist es wichtig, dass auch der Stil nicht ablenkt. Dass der Stil nicht so abgespaced ist, dass wir jetzt, wenn wir jetzt zum Beispiel immer Rap hier machen würden, ich glaube, da wäre der Großteil der Gemeinde echt überfordert. Es wäre nicht schlau, das zu machen. Deswegen ist, glaube ich, so dieses Klassische, wie wir es kennen aktuell, ganz sinnvoll auch so zu singen. Weil das Einheit, also jeder wird irgendwie auf eine gewisse Art und Weise abgeholt. Was mir bei der Stilfrage nur auch ganz wichtig ist, dass wir den Stil nicht mit dem geistlichen Zustand verwechseln sollten. Das habe ich gerade schon so ein bisschen erwähnt. Und das fällt mir immer wieder auf. Es gibt immer so zwei Gruppen, mit denen ich häufig zu tun habe, nämlich einerseits die Konservativeren. Das sind so Leute, die schnell urteilen, dass die charismatischeren Leute, die etwas mehr im Lobpreis abgehen und ihre Dankbarkeit lieber mit modernerer Musik ausdrücken, dass die dann als ungeistlich und weltlich abgestempelt werden, weil sie sich von der Musik manipuliert und der Sound doch der Musik der weltlichen Lieder ja so ähnelt. Das ist die eine Seite. Und dann gibt es die Charismatiker. Die urteilen dann über diese konservativeren Leute eher, dass ihnen ja das Feuer fehle, dass die Liebe zu Jesus fehlt, weil sie ja diese Liebe zu Jesus nicht zum Ausdruck bringen und eigentlich keine Freude zeigen. Weil die stehen da alle dann so rum und singen so trockene Lieder runter. Da haben wir gar keine Freude in Christus. Was ist da los? Das ist die Argumentation der Charismatiker. Wisst ihr, was das Problem bei beiden ist? Bei beiden ist das Problem, dass sich beide Positionen mehr mit der Form als mit dem Inhalt, also mit Gott, beschäftigen. Man redet die ganze Zeit darüber, wie man am besten Lobpreis macht und anbetet und vergisst, warum man es tut. Wir dürfen und sollen über Lobpreis gerne reden, also da können wir auch gerne mal drüber immer wieder reden und schnacken, kommt auf mich zu oder auf andere Lobpreisleiter, die hier sind. Jedoch sollten wir uns nicht darin verlieren, sodass unsere eigene Anbetung darunter leidet. Unsere Anbetung sollte nicht darunter leiden und deswegen möchte ich euch nun einladen, jetzt kommen wir zum Ende, dass wir jetzt auch ganz fokussiert in den Lobpreis gehen. Dass wir nicht auf die anderen jetzt schauen, sondern dass du dich ganz persönlich jetzt deinem Gott hingibst. Dass du ihn persönlich jetzt anbetest und rechts und links ausschaltest. Oder wenn du rechts und links registrierst, dann sporn deine Freunde im Glauben an, deine Geschwister. Anbetet Gott, wie es auf eurem Herzen ist oder wie es auf eurem Herzen liegt. Lasst uns nun Gott, Jan, komm nach vorne gerne mit der Band, lasst uns Gott ganz praktisch im Lobpreis unsere Dankbarkeit, ach da bist du, zum Ausdruck bringen. Ihn gemeinsam zusingen, stehen wir gerne auf. Und ich möchte nochmal zum Abschluss noch einmal diesen Psalm vorlesen, weil das wollen wir jetzt tun. Wir wollen diesem Aufruf vom Psalmisten, vom Psalm 150 jetzt Folge leisten. Da heißt es noch einmal, Halleluja, lobt Gott in seinem Heiligtum. Lobt ihn im Himmelsgewölbe, das seine große Macht zeigt. Lobt ihn für seine gewaltigen Taten. Lobt ihn, denn seine Größe ist unermesslich. Lobt ihn mit Hörnerschall. Lobt ihn mit Harfe und Zither. Lobt ihn mit Pauke und Reigentanz. Lobt ihn mit Saiteninstrumenten und Flötenspiel. Lobt ihn mit helltönenden Zimbeln. Lobt ihn auch mit tiefschallenden Zimbeln. Denn alles oder und alles, was atmet, lobe den Herrn. Halleluja. Und alles Volk sagt, oh meine Leute, und alles Volk sagt, Amen. Super. Amen.
Wir freuen uns, dass du heute mit dabei warst. Wir als Archijugend sind fest davon überzeugt, dass Gott auch heute durch sein Wort spricht und hoffen, dass du ihn durch diese Predigt besser kennenlernen konntest. Weitere Beiträge von uns findest du auch auf unseren Social-Media-Kanälen oder unter archijugend.de. Bis dann, tschüss!